Willst du noch was trinken?
Ja.
Los. Gepflegtes Ahoi, wir sind
Annika
und Theresa und in der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit einem ja, sehr speziellen Thema, was glaube ich allen irgendwie mal in ihrem Berufsleben immer mal wieder mehr oder weniger zugekommen ist. Und zwar geht es um den schwierigen Patienten, eigentlich mit Fragezeichen, weil die Frage ist ja eigentlich, gibt es denn eigentlich wirklich schwierige Patientinnen?
Ja, es kommt immer darauf an, wie man selber darauf reagiert, ne?
Und das finde ich nämlich interessant, weil ich es gerade irgendwie gegendert habe und aber eigentlich ich bei Patienten bleiben wollte, weil ich mir tatsächlich überlegt habe, ob es mir mehr bei Männern so geht.
Wär halt interessant, weil ich empfinde es immer bei Frauen schwieriger. Ich komme mit Männern besser klar.
Ja, prinzipiell schon, aber wenn es um, boah, der Patient ist aber heute schwierig oder der ist mir zu schwierig oder da gehe ich jetzt nicht rein, ich habe keinen Bock, der ist mir zu schwierig, ob das eher bei Männern passiert. Das habe ich mich gerade so gefragt, als ich das gegendert habe.
Also ich finde es ja nicht.
Weil ich habe manchmal überlegt, ob das bei Frauen auch so ist, dass die dadurch, dass die ja irgendwie gelernt haben, also ich meine so die Kategorie, was weiß ich, 60 bis 80 Jahre, ja prinzipiell gelernt haben, sich anzupassen und eher unsichtbar zu sein und gar nicht. Da könnte es eher so sein, dass die passiv-aggressiv agieren.
Na, das kann ja auch schwierig sein.
Ja, ja,
na,
auf jeden
Fall.
Also
wenn die so sehr devot sind, dass das ja dann halt passiv-aggressiv wird. Und da ist die Frage, was ist jetzt schwieriger? Einer, der dir ins Gesicht sagt, das finde ich jetzt nie gut oder das möchte ich anders machen oder ich bin der Patient, das ist immer noch meine Entscheidung oder die Patientin. Oder jemand, der das immer alles abnickt und dann aber in der Behandlung, die man betreibt, ungewollt vielleicht auch manchmal dagegen tritt. Also es kann ja zum Beispiel sein, der soll Medikamente nehmen und nimmt die halt nicht, weil er das gar nicht so wichtig findet oder weil er denkt, na gut, der Arzt hat mir das jetzt zwar gesagt oder sie, ich selber sehe da jetzt keinen Grund. Ich habe das jetzt einfach nicht gemacht, weil mir geht's ja gut.
Ja.
Bestes Beispiel ist ja Blutdruckmedikamente. Oh, der war jetzt immer gut, da habe ich die mal weggelassen.
Wobei ich aber da sagen muss, dass das auch manchmal total drauf ankommt, mit welcher Begründung die das ablehnen, weil es kann ja auch gut und gerne zu Recht abgelehnt werden, weil Studienlagen ja tatsächlich zeigen, dass es noch nicht mal so bewiesen ist, dass es dich vor Langzeitschäden schützt. Ja.
Aber wie viele hast du denn, die wirklich sich Studien
durchlesen? Das ist ja ein anderes Thema.
Das ist ja dann mehr so Dr. Google.
Ja, ja, nee. Aber ich meine nur, es gibt natürlich, aber auch das sind wenige bestimmt, also das behaupte ich jetzt einfach mal, die wirklich dann sagen, brauche ich das jetzt wirklich? Ich hole mir noch meine Zweitmeinung, wenn es jetzt um Blutdruckmedikamente geht, bei dem Beispiel. Aber generell so die Tendenz, dass sie das, ja, dass dieses, und das ist ja ähnlich wie bei Covid mit der wie heißt es nochmal? Oh Gott, wie peinlich. Ich hatte Frühdienst, jetzt fällt mir das Wort nicht ein.
Was für ein
Präventionsparadox, jetzt habe ich es.
Ja.
Dass du genau dann, wenn du eigentlich schon alle Maßnahmen getroffen hast, dass dieses Szenario nicht eintrifft, was du ja mit dem Medikament verhindern wolltest, dass du dann sagst, oh, ist gut nicht eingetreten, da kann ich das Medikament absetzen.
Dann geht's ja weg, ist ja gut.
Genau.
Ging ja ganz von alleine. Ach, ja, das stimmt.
Genau, also das wird halt ja eher eine Laber-Podcast-Folge.
Weil wir dachten, wir haben in den letzten Wochen so viel theoretischen Input gegeben, dass jetzt mal wieder ein bisschen was zum
Erfahrungsaustausch.
Und Erfahrungsaustausch.
Genau. Weil ich glaube, wie ich das schon eingangs gesagt habe, jeder wird den Moment gehabt haben, wo er gesagt hat, boah nee, der Patient ist aber schwierig.
Ja, aber und dieses typische, du gehst aus dem Zimmer und denkst so, okay, dann lass ich durchschlafen, alles wird gut.
Wobei ich finde tatsächlich, dass man das ja durchaus fühlen darf, aber ich finde es dann schwierig, wenn man das im Team immer so weiter wie eine stille Post weiter kommuniziert und sagt zur Übergabe, boah, der war aber halt schwierig und schon eine Bewertung und eigentlich sogar eine Abwertung reinbringt.
Und damit ja auch die Emotionen des Patienten demitierst.
Genau, ne? Genau.
Also ich hatte heute erst wieder das Gleiche in der Übergabe, wo ich dachte, Mensch, wie passend, wir haben gestern noch drüber geredet, dass wir darüber reden wollen. Und ich habe in der Übergabe gekriegt, der ist ein bisschen schwierig, da musst du ein bisschen aufpassen, aber eigentlich ist der ganz nett. Und dann habe ich schon gemerkt, wie mich das von früh an begleitet hat, dass ich bei dem ganz anders agiert habe als bei jedem anderen, weil ich schon so voreingenommen reingegangen bin und schon davon ausgegangen bin, aber wenn der mich sieht, der wird mich schon mal gar nicht leiden können. Also am Ende haben wir uns richtig gut verstanden, aber ich bin schon erstmal vorher so in das Zimmer und dachte so, na mal sehen, was der jetzt hier zu mir sagt, ne? Wenn der so bei anderen so schwierig ist.
Ja, man ist so vorgeprägt und ich finde, man kann sich dagegen ja auch oft gar nicht so wehren, weil man ja irgendwie das doch im Hinterkopf hat. Das ist so ähnlich wie mit einer, ich habe zum Beispiel, wenn es um Kinofilme geht, super ungern die Kritik dazu schon vorher gelesen, weil ich A, wusste, dass das in vielerlei Hinsicht gar nicht zutrifft. Also wenn jetzt ein Film als schlecht deklariert wurde, hat das irgendwie nicht so zugetroffen. Also ja, hat es nicht, ist also nicht so gekommen, dass ich...
Mir nicht gefällt.
Genau, und die Blockbuster, die so gehypt waren, die fand ich meistens doof. Oder zum großen Teil. Und das geht mir tatsächlich damit genauso. Also, dass ich schon, und das kommt aber, finde ich, eher durch die Erfahrung in dem Beruf.
Geht es dir denn auch oft so, also ich habe manchmal das Gefühl, dass ich mit den Patientinnen, die mir als schwierig beschrieben worden sind, mit am besten klarkomme.
Ja, total.
Wo ich immer dachte, was mache ich denn jetzt anders? Oder liegt es einfach daran, dass ich echt versuche, unvoreingenommen zu sein? Oder erwische ich den einfach auf einer anderen Ebene?
Ja, ja.
Oder liegt es an meiner Gestalt, wie ich auftrete oder so? Das kann ja auch, macht ja auch total viel mit den Leuten, ne?
Ja, total. Man unterschätzt es ja auch, wie man sich nonverbal verhält. Also mit welcher Haltung man zu einem Menschen, das muss ja noch gar nicht im Berufsleben sein, sondern im Privaten, ist das ja genauso. Man hat vielleicht... oder anders, kennst du das, wenn man von irgendeiner Person geträumt hat und man hat noch, und das war vielleicht jetzt ein sagen wir mal, ein negativer, oder ich will nicht einen Albtraum sagen.
Ein Albtraum.
Nee, vielleicht jetzt nicht gleich, aber irgendwie, vielleicht eine Streitsituation und dann geht man schon mit so einem Gefühl und man weiß eigentlich, das ist ein Trauma und trotzdem verhält man sich so, als wäre es wirklich passiert an dem Tag danach. Also irgendwie so vielleicht nachdenklicher und irgendwie spürt man das ja trotzdem und ich finde aber, dass das ja, wenn man das erkennt, ja die Chance daran sein kann, jetzt wieder aufs Berufsleben bezogen, dass wir ja genauso mit Anteilen agieren wie der Patient genauso oder die Patientin. Also wenn die irgendwie, das ist ja auch eine Prägung, warum die jetzt als schwierig sind, also gelten. Dabei ist es vielleicht einfach nur eine Erfahrung, die selber gemacht haben. Klassiker sind ja...
Na, Krankenhauserfahrene einfach, die schon chronisch krank sind.
Das stimmt, das stimmt.
Viele im Krankenhaus sind, viele Ärztinnen erlebt haben, viele Pflegekräfte, viele Situationen, wo sie sich vielleicht auch nie ernst genommen gefühlt haben und dann irgendwann eine Persönlichkeit entwickelt haben, in der sie aus sich rauskommen und halt Experte für die eigene Krankheit werden.
Genau, das ist auf jeden Fall ein großer Anteil dabei. Und das andere, die Suchtpatientinnen, die... finde ich, ja gewöhnt sind, auf Ablehnung zu stoßen. Also die sind ja eigentlich schon gewöhnt und das wissen die ganz genau, was man über die denkt. Und deswegen ist es denen auch irgendwie scheißegal. Und ich finde, also jetzt, oder das tragen die nach außen, ich will nicht sagen, dass das denen im Inneren vielleicht egal ist, sondern ich glaube schon, dass das was mit denen natürlich macht. Aber so nach außen hin haben die ja so eine Art, und das dachte ich nämlich heute so im Dienst auch, was mir aber an denen, oder warum ich mit denen gut klarkomme, was mir positiv so daran auffällt, ist, dass die aber authentisch sind.
Na, weil die
also die
sich
haben
nicht
nichts zu verlieren. Nee, die haben auch nichts zu verlieren. Ja. Weißt du, also die brauchen sich da nicht irgendwie profilieren oder irgendwie darstellen. Und ich finde, das ist der große Zugewinn, dass ich bei denen einfach weiß, woran ich bei denen bin. Und wenn die merken, dass ich die einfach so akzeptiere, wie die sind, haben wir schon mal eine ganz andere Kommunikationsbasis. Also ich finde, und das hat sich das definitiv erst durch die Erfahrung damit so bei mir eingestellt. Vor vorher hatte ich dann eher, oh nee, ich will da nie hingehen, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Und
naja, weil die sind in dem Moment ja unberechenbar für einen, ne? Weil die ja nicht dieser gesellschaftlichen Norm, wie du mit, wenn du mit jemandem freundlich bist, ist der freundlich zu mir, sondern die sind dann unberechenbar, weil die dann so agieren, wie die halt sind, ne? Weil sie halt, wie du schon sagst, nichts zu verlieren haben. Aber ich finde, genau das ist vielleicht auch mal der Ansatz, wenn ich mit anderen Menschen in die Kommunikation gehe, warum muss ich mir immer Gedanken darüber machen, wie das, was der andere von mir hält oder wie ich rüberkomme, ne? Also das ist ja schon so gesellschaftlich geprägt. Also ich merke das ganz oft bei mir, dass ich dann schon manchmal überlege, Mensch, gerade im Berufsleben kam es jetzt total unsicher rüber oder was denkt denn der jetzt von mir, dass ich ihm das jetzt hier irgendwie nicht beantworten kann.
Genau,
ne?
Genau.
Und das ist eigentlich, vielleicht sollte man da auch mal ansetzen, weg von diesem, was halten denn immer die anderen von mir, weil im Endeffekt muss ich ja vor mir gerade stehen oder mit mir fein sein. Ne?
Und weißt du aber, glaube ich, was da noch darunter liegt, nämlich der innere Vergleich mit anderen. Ich glaube nämlich sogar, dass du dieses Unsicherheitsgefühl nicht hättest, wenn du nicht instinktiv dich mit anderen, das ist vielleicht gar nicht so bewusst, aber ich glaube trotzdem, dass man so...
Naja, klar, man will also, ja so...
Das, aber man ist ja auch keine Insel, natürlich irgendwie ist man ja so eingebettet in seiner Umwelt und vergleicht sich natürlich mit Situationen oder mit anderen Situationen, wo man vielleicht besser agiert hat. Also selbst der Vergleich mit sich selber, das wird jetzt irgendwie gerade total verdreht. Aber
das ist ja schon gar nichts mehr mit der schwierigen Patientin.
Na doch, und das hatten wir ja, das ist ja auch so ein Studiumsinhalt gewesen, daran musste ich gerade denken, weil, und da gehe ich auch total mit, wenn man auf sich selber, so wie man sich selber oder mit sich umgeht, das macht man ja nach außen hin genauso oder mit den Menschen, wo man es irgendwie dann rein projiziert. Und ich glaube sogar, und vielleicht kommen wir dann jetzt einfach mal zu dem Punkt, was ist denn eigentlich ein schwieriger Patient? Da hast du ja ein schönes Zitat rausgesucht. dass das eigentlich ganz viel mit uns zu tun hat, logischerweise. Dass wir den als schwierig empfinden. Vielleicht hat er irgendeine Eigenschaft, die wir selber haben, aber finden die eigentlich total doof.
Naja, weil er uns dann widerspiegelt in dem, was wir nicht reflektieren können in dem Moment.
Ja, ja.
Genau, und es gibt, also ich habe mal ein bisschen mich informiert, bevor wir hier aufgenommen haben. Und da gibt es ein Buch, das heißt auch direkt Der schwierige Patient. Und ich fand, da haben die sehr passend beschrieben, was denn der schwierige Patient ist. Also ein schwieriger Patient ist für mich ein Patient, der meine Grenzen aufzeigt, zu dem ich emotional keinen Zugang finde, bei dem ich keinen Erfolg habe, bei dem ich Frustration erlebe. Er stellt das Wertesystem des Pflegeberufs in Frage. Das helfen müssen wird von ihm in Frage gestellt. Und ich finde halt genau, das tut das alles widerspiegeln. Also du bist ja in dem Moment an der Grenze, wenn er für dich schwierig wird. Ne?
Er ist ablehnend, ja.
Das kann ablehnend sein, aber du bist emotional an der Grenze. Also schwieriger Patient kann ja auch jemand sein, der dich selber total mitreißt. Und dann kommst du an eine emotionale Grenze, wo du Nähe und Distanz nicht mehr wahren kannst.
Ja,
ne? Oder halt, wenn du jemanden hast, wo du merkst, ich erzähle dem jetzt vielleicht jeden Tag das Gleiche und versuche immer mit ruhiger Stimme zu agieren.
Ja.
Und es passiert nichts, es ändert sich nichts. Ich kann kein Verhalten ändern. Dann wirst du frustriert.
Ja, aber weil du das gerade mit Grenzen sagst, weißt du, was ich gerade noch gedacht habe? Interessanterweise, das ist bestimmt, also das ist jetzt nicht wissenschaftlich fundiert oder so, das ist jetzt einfach nur ein Gedanke von mir, dass ich trotzdem finde, klar gibt es Situationen, die bringen uns emotional an Grenzen. Also wenn ich auf einer Palliativstation eben eine Anfang 30-jährige Mutter mit ihren Kindern betreue, dann interessanterweise redet man von einer schwierigen Situation. Wenn es aber ein Patient ist, also zum Beispiel ein Mann, Alkoholiker, entsprechende Biografie, hat vielleicht noch traumatische Erlebnisse in seinem Leben, nicht verarbeitet und reagiert sehr abweisend, ne? Dann redet man aber nicht von der schwierigen Situation für den Menschen, warum er so ist, sondern vom schwierigen Patienten. Also ich habe gerade gedacht, wenn man sich angegriffen fühlt als Pflegefachperson, dass man dann das dann auf den Menschen also bezieht und nicht manchmal einen Schritt zurückgeht und sagt, naja, aber vielleicht ist er ja genauso unter Stress wie ich gerade, weil wir in der entsprechenden Konstellation im Krankenhaus sind. Das ist ja für den genauso eine Erfahrung oder eine schwierige Situation. Also ich kann das jetzt auch vergleichen zwischen zwei Palliativpatienten. Ne? Die eine, da ist das so schwer, weil das eine junge Familie ist zum Beispiel. Und dann, ja, die Situation ist schon schwierig. Und dann ist es aber ein älterer Herr, der eben ablehnend erstmal reagiert oder wo man erstmal viel Arbeit reinstecken muss, um irgendwie da eine gemeinsame Basis zu finden. Und da ist es aber nicht die Situation und seine Erkrankung, sondern der Mensch selber im Ganzen. schwierig. Und das finde ich halt, das kam mir so der Gedanke, also,
na, ist halt
ob du die Erfahrung da ähnlich gemacht hast oder ob das was so...
Also ja, ich kenne diese Erfahrungen auch, dass man das irgendwie manchmal so unterteilt. In das eine ist halt eine komplexe Situation, so nach dem Motto, der oder diejenige kann ja jetzt gar nichts dafür, dass die so agieren.
Ja, genau.
Und bei anderen fehlt einem irgendwie so der gesellschaftliche Kontext.
Mhm.
Und dann ist es der schwierige Patient. Aber ich dachte so jetzt, als du das so erzählt hast, vielleicht münzt man das auf eine Situation, wenn man sich selber eher in der Situation sieht.
Mhm.
Also zum Beispiel junge Mutti mit zwei Kindern.
Ja.
Als dass ich mich in einem alten Mann wiedersehe, der vielleicht Demenz erkrankt. Ja, also gut. Nee, weißt du,
du bist kein alter Mann.
Gott sei Dank.
Nee, ich will das also, ja nicht lächerlich machen, aber heute habe ich da noch.
Nee, ich meine, dass ich mich ja eher damit identifizieren kann und deswegen das als Situation sehe,
ja,
als bei einem älteren Mann oder einer älteren Frau, die vielleicht aus dem Pflegeheim kommt, weil das ist eine Situation, die kann ich in meinem Leben erst, sage ich mal, in 30 Jahren frühestens erleben.
Ja, oder also hoffentlich gar nicht.
Oder gar nicht, aber weißt du, was ich meine?
Ja, ja, ich weiß,
wenn man
was du
sich
meinst.
Nicht identifiziert, dass es dann halt der Mensch ist, ne? Also,
ja, das finde ich auch einen guten Gedanken auf jeden Fall.
Also beide
Seiten. Das würde ich, unter, ja, doch, das kann ich mir gut vorstellen, dass das da auch mit reinspielt. Und wir hatten das ja nur auch immer mal so besprochen, dass es ja nur, wenn ein Patient es richtig versaut hat,
oh ja,
dass es der super schwer hat, Fuß zu fassen. Und also, und da macht sich so bemerkbar mit den sozialen Randgruppen, nenne ich jetzt mal so, die oder so sozial benachteiligte Gruppen, die einfach gar nicht die Chance haben, weil sie entsprechend vielleicht einen Pflegestatus haben, der jetzt vielleicht nicht dem entspricht, was wir so erwarten. Also hat ja auch ganz viel mit Erwartungshaltung zu tun. Und dann erlebe, dass die Visite so schnell wie möglich und gibt es jetzt irgendwas? Nee, ach nee, hallo und tschüss, haben Sie irgendwas? Ach nee, dann gehen wir jetzt.
Aber und das erlebe ich auch bei isolierten Patienten.
Ja.
Also, wo dann nur so, ah nee, dann müssen wir da jetzt anziehen. So, also, diese Randgruppe hast du ja im Kleinen auch irgendwie im Krankenhaus.
Das stimmt.
Ne?
Das stimmt.
Also, das erlebe ich da genauso.
Ja.
Also, sobald du nicht dieser Norm entsprichst oder irgendwie einem also ich sag mal, einer Leitfaden ist es ja nicht, aber einer Art und Weise, wie man dich behandeln kann, dann bist du ja schon mal schwierig, weil du mehr Aufwand gibst. Weil dein Aufwand vielleicht nicht absehbar ist.
Mhm.
Weil der nicht so oft vorkommt.
Ja, nee, das stimmt, ja. Und dass die dann manchmal natürlich, und jetzt stellt man sich mal vor, man ist in der isolierten Situation als Patient und dann wird man wirklich anstrengender.
Na, du suchst halt dann den Kontakt, ne?
Das genau, ja, und dann klingelt man alle 10 Minuten, weil man den Kontakt sucht. Und ich habe aber ehrlicherweise für mich noch nicht, also ich merke das auch, dass mich das dann nervt, tatsächlich. Ich weiß ja aber, woher das kommt. Oder ich kann es mir vorstellen, warum derjenige den Kontakt so viel sucht. Natürlich, also ich bin immer vorsichtig zu sagen, ich weiß, warum das so ist, weil ich bin ja nicht in dem Kopf drin, klar. Und das ist ja nur eine Mutmaßung. Aber trotzdem noch nicht eine Lösung dazu gefunden, wie man so eine Situation unbedingt für den Betroffene so verbessern kann. Also, wo man jetzt sagen könnte, der bekommt mehr das Gefühl, dass er trotzdem gesehen wird, weil, und das wissen wir beide auch, dass nicht alle im Team so ticken und geduldig sind. Auch zu Recht zum Teil, weil Stress gibt's genug und das, ja, da ist immer wieder bei dem Part, dass wir ja auch schwierige Kollegen sind oder sein können. Und ich nehme mich da gar nicht
rein.
Nee, ich nehme mich da gar nicht. Ich kann nur richtiger Stinkstiefel sein.
Ich auch, wenn ich schlecht geschlafen habe.
Oh, ich auch.
Und keinen Kaffee früh krieg. Ja, also, das ist halt, also, du kannst halt nicht zu jedem die gleiche Beziehungsebene aufbauen.
Nee,
ne? Ist ja das Schöne am Menschsein, dass jeder so individuell wie möglich ist.
Mhm.
Und das macht ja auch die Arbeit mit Menschen oder mit Patientinnen ja auch oft so schön, so anstrengend, wie es ist. Also es gibt ja ganz oft diese Momente, wo du merkst, das erfüllt, also mir geht es so, mich erfüllt das dann einfach. Ne?
Mhm.
Aber was ich so gemerkt habe, gerade diese Patienten, die dann wirklich viel klingeln, eben weil die vielleicht in dieser Isolationssituation sind oder einfach merken, geht ja schon mal los, 3-Bettzimmer, 4-Bettzimmer, sage ich mal, wo die ja merken, okay, mit dem einen wird mehr gequatscht als mit mir. Mhm. Und dann dadurch, dass sich die Aufmerksamkeit durch Klingeln zum Beispiel oder durch kleinste Anliegen, die man dann immer so erfüllt, so mit, naja gut, ehe ich jetzt hier diskutiere, dann öffne ich halt das Fenster, obwohl sie selber aufstehen können. Und damit holen die sich ja die Aufmerksamkeit. Und ich habe immer das Gefühl, also ich merke das zum Beispiel im Spätdienst, wenn du so deinen letzten Abendrundgang machst, so bevor die alle schlafen und nochmal fragst, braucht noch jemand was für die Schmerzen oder irgendwie so. Und du dir da diese 5 Minuten mehr Zeit nimmst, um mal kurz nochmal über den Tag zu reden oder mal so einen kurzen Smalltalk zu halten, dass die dann auch in der Nacht ruhiger schlafen. Also wie so ein Ritual. Also das habe ich ganz oft gemerkt. Ja. Oder wenn ich zum Nachtdienst gekommen bin und ich wusste, ach, heute ist der und der im Spätdienst, die nehmen sich mehr Zeit oder die quatschen auch mal gern, dass die Patienten in der Nacht ruhiger waren.
Das würde ich nämlich auch sagen. Und da habe ich nämlich auch gerade gemerkt, dass es unheimlich viel ausmacht. Also wenn man sich mal einen Ruck gibt und sagt, boah, mit der Situation mit dem Patienten, und ja, auch ich habe Patienten, da gehe ich super ungern rein, weil es einfach, weil ich einfach weiß, dass ich es, ja, dass es auch was mit mir macht, ne? Auf einer negativen Art und Weise. Also nicht so in dem Sinne, dass ich das ganz furchtbar traurig finde oder so, sondern dass ich genau weiß, dass ich auch mal eine Abwertung kassiere so in dem Nebensatz. Aber dieses Hinbewegen und einfach mal, und das kommt vielleicht so, also für mich kommt es aus dem meditativen Sinne, mal so sich hinzubewegen zu dieser Situation und dort mal zu bleiben und einfach mal ein Zeichen zu geben, es ist, ja, ich weiß, dass das gerade doof ist und dass wir uns vielleicht jetzt gerade nie so grün sind, aber ich bin trotzdem da. Und ich höre trotzdem zu und ich mache das in dem Sinne, kannst du mit kleinen Sachen, dass ich mich verabschiede, wenn ich meinen Dienst beende. Ob das jetzt die Abendrunde ist zum Beispiel, wenn ich Spätdienst habe. Oder nach dem Frühdienst. Und da gehe ich auch zu dem Menschen hin, mit dem ich jetzt vielleicht nie so einen guten Dienst hatte. Oder wo wir uns vielleicht wirklich mal irgendwas an, also wo der mir was an den Kopf geworfen hat und ich dann dementsprechend auch drauf reagiert habe oder mal ein ernstes Wörtchen reden musste oder so. Aber dieses wieder darin zurückkehren, dass wir uns ganz normal begegnen und einfach Tschüss sagen oder eben guten Morgen. Also selbst das, was ich am Privaten auch möchte, das mache ich auch auf Arbeit und das damit. Und die haben ja nun wirklich viel Zeit, über uns nachzudenken. Und die beobachten uns ganz genau, was wir da so machen.
Es gibt bestimmt auch manche, die Buch führen.
Ja, und tatsächlich würde mich das mal interessieren, ob die dann, wenn die Tagebuch schreiben, würde ich das gerne mal lesen. Und ich finde nämlich, dass das gerade in 4-Bettzimmern manchmal so eine Dynamik aufnehmen kann, dass die ganz genau gucken, wie viel Zuwendung gebe ich dem Bettnachbarn. Und dann gucken die, ah, wie viel hat es bei mir jetzt verbracht?
Na, 2 Minuten weniger.
Und das ist mir ja auch bewusst. Und ich muss auch sagen, dass ich damit ganz gut gefahren bin, wenn ich es auch mal direkt angesprochen habe. Weil natürlich, und das ist auch so der Klassiker, und da bin ich genauso manchmal, dass man aus der Tür geht und dann redet man mit Kollegen drüber, anstatt mit demjenigen selber. Also dem zu sagen, ich weiß, das wirkt jetzt vielleicht gerade doof, weil ich mich mit dem anderen mehr gewidmet habe, ah, es hatte die und die und die Gründe. Oder wir verabreden uns zu einem späteren Zeitpunkt nochmal für ein kurzes Gespräch oder so, wenn ich merke, da ist noch irgendwas, was es ja ausmacht, dass derjenige als schwierig gilt. Manchmal ist es ja auch einfach so, dass die so im Team kommuniziert werden, weil die enorm hohen Gesprächsbedarf haben.
Ja.
Und die wollen ganz viel reden und dann denkt man immer, oh, der hat mir aber heute wieder was ans Bein gequatscht. Da hat mir kam schon wieder gar nicht raus. Couch.
Ja, das stimmt. Also, und naja, weil du dir auch diese Zeit nicht nimmst, ne? Also, ich denke jetzt gerade an unsere Simulation, die wir hatten im Studium, wo du dir ja bewusst diese Zeit jetzt mal genommen hast.
Ja.
Und da dachte ich, ja, das stimmt, aber im Alltag, und wenn ich wirklich sage, ich habe jetzt 10 Minuten und sagen sie, was los ist, ich glaube, das bringt ganz vielen, ne? Und da, also.
Naja, ich frage mich dann zum Beispiel immer, wobei eigentlich ist es gar keine Frage, sondern eine Feststellung, weil mir das genauso an vielen Punkten noch schwerfällt, was davon abhält, transparent einfach zu sein. Also zu sagen eben mit dem Gespräch, na, ich habe jetzt nur 10 Minuten, aber die kann ich da sein oder das, da können wir was besprechen. Warum? Na, wenn ich dann eben sage, oh nee, da hat mich wieder festgequatscht und ich bin da gar nicht rausgekommen und könnt ihr mal für mich klingeln, dass ich mal woanders hingehe, dann denke ich mir, Oder sage ich mir auch manchmal, boah, eigentlich hättest du es auch einfacher haben können und demjenigen einfach transparent sagen können, ich habe jetzt 10 Minuten, genauso transparent zu sagen, ich habe irgendwie das Gefühl, irgendwas steht hier zwischen uns, also in der Beziehung zueinander, zu dem Patienten jetzt.
Na, vor allem...
Und dann ist er vielleicht überrascht und sagt, ach so, das war mir gar nicht bewusst, dass ich so wirke. Das kann ja wirklich sein. Man denkt vielleicht, oh, der macht das hier mit Absicht oder der ist irgendwie krantig, weil... Oder der mich leiden kann, oder was weiß denn ich? Also da gibt es ja nur wirklich viele Situationen. Na, diese Menschen,
also ich habe zum Beispiel ein Problem, also Problem in Anführungsstrichen, mit Patientinnen, die so emotionslos wirken, die nicht emotionslos sind, aber auf mich so, weil die wenig Mimik haben, wenig Gestik und ich bin ja immer so voll emotionsgeleitet. Also ich kann mich schon kontrollieren, aber wenn ich einen schlechten Tag habe, dann ist der auch meistens schlecht. Also so.
Ach so.
Also ich kann mich da zusammenreißen, aber ich bin halt so emotionsgeleitet. Ne? Das wirkt immer sehr authentisch und das, ich bin halt auch einfach so, aber mir fällt es dann halt schwer, so mit Patienten umzugehen, die mir da wenig zurückgeben, wo ich wenig so für mich Angriffsfläche habe oder eine Rückkopplung.
Du meinst, das Feedback fehlt,
genau. Genau, also weil die sagen dann danke und schön und denkst dir, ja, du hast jetzt zwar schön gesagt, aber du hast nicht gelächelt. Also so.
Ach krass, hast du da geht dir das so? Also ja, ich kenne das auch.
Also das geht mir.
Aber ich denke das mal so einen Moment und dann denke ich so, ja.
Na, mir geht das nah, wenn ich für die Patienten, für mein Empfinden viel aufopfere. Also mich wirklich versuche, viel um die zu kümmern und da wirklich voll bei denen bin. Und dann von denen aber wenig zurückkommt. Ohne dass die nicht dankbar, also die sind dankbar, aber die sind einfach vom Typ. So, also, ne?
Ja, ja, ja.
Und dann ärgert mich das so. Und dann denke ich aber auch, die sind, also es kann halt ja nicht jeder so emotionsgeleitet sein, ne? Und das fällt mir dann zum Beispiel auch manchmal schwer.
Da passt doch aber trotzdem das Zitat eigentlich ganz gut, weil die Frage ist ja natürlich, für wen mache ich das denn eigentlich? Mache ich das für mich, damit ich mich gut fühle? Und boah, da kann ich ganz viel machen und leisten. Und dann nimmt er vielleicht nur die Hälfte an. Also das habe ich bei den Palli-Patienten zum Beispiel sehr oft erlebt, dass man denkt, oh hier, ich habe die Lösung und ich habe die Lösung und das können wir machen und das können wir machen. Und das ist das Trügerische, weil wir haben ja die Erfahrung, wir wissen es ja einfach, was helfen könnte aus der Palette. Natürlich mir auferlegen und dann ist man so, und das ist wie bei der Simulation genauso, das Schöne, so ein Bild, so man hat einen Koffer an Möglichkeiten, also man nennt Skills oder Rüstzeug oder was weiß denn ich, Erfahrungswerte oder, aber zu gucken, na, packe ich jetzt alles aus?
Also. Ich bin auch so ein Typ, ich packe dann alles aus, hier ist mein Koffer. Da kommst du mit
und,
so einer Jacke
und merke das auch so, weil das genau das Problem aber ist, dass man nicht damit so haushaltet und das geht mir, das ist wirklich eine Schwäche so meinerseits, dass ich denke, naja, aber es ist doch so einfach.
Es ist doch so offensichtlich.
Und, aber man gar nicht so irgendwie dahinter kommt, ich komme schon dahinter, aber dass ich die Sensoren nochmal so ein bisschen feiner hätte haben können, was will denn der Patient? Und das nicht immer, der kann es mir ja wirklich manchmal nicht sagen. Und dann mehr so zwischen den Zeilen zu lesen und darauf mehr zu hören und sagen, okay, ich probiere mal eine Sache.
Und dann ist, was ja auch Simulation, aushalten. Stille aushalten, Meinung aushalten, bin ich auch ganz schwierig. Also ich kann Meinungen akzeptieren, aber das heißt nicht, dass ich das aushalten kann. Emotionale Grenzen.
Naja, es ist halt wirklich schwierig. Haha.
Bisschen durch, ja?
Ich bin durch heute, ja. Dass man, jetzt habe ich den Faden verloren, so Mist, ey. Was habe ich denn gerade gesagt? In eine schwierige Situation.
Ja, schwieriges Vorspiel.
Naja, egal. Auf jeden Fall.
Das, was
ich hab den Faden verloren, tatsächlich.
Na gut, das schneiden wir raus.
Das schneiden wir raus, oder auch nicht. Nee, aber du hast schon recht, das auch zu tolerieren. Doch, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen will. Und zwar, ich habe ja wahrscheinlich, könnte man es schon sagen, so einen Extremfokus auf, ich lasse die Selbstbestimmung des Menschen. Also das ist für mich ein ganz hohes Gut. So. Also für mich selber und bei anderen auch. Also ich würde wirklich sehr vermeiden wollen und ich gebe mir da alle Mühe zu sagen, sie müssen aber jetzt mal. Weil wir genau dann eben solche Patientinnen haben, die dann, also die merken diese Enge, ne, dass die irgendwie in der wenn die solche Typen sind, so selbstbestimmt leben und dann sind im Krankenhaus und müssen sich so fügen und da haben die natürlich Probleme damit und da werden die nenig in Gänsefüßchen auffällig und schwierig. Und ich finde das aber eine total normale Reaktion. Und ich finde, das fehlt uns aber auch so diese, dass uns bewusst ist, dass das hier ein Ausschnitt ist aus einem Leben. Wir kennen nichts von dem Leben vorher, aber wie der gelebt hat, im Idealfall erfahren wir das so in Gesprächen. Aber man hat so oft vielleicht den Gedanken, boah, ist der immer so?
Aber vielleicht ist es auch für ihn einfach diese Stresssituation.
Richtig, genau.
Ja, also.
Und wie man da Entlastung schaffen kann. Und ich will niemanden die Selbstbestimmung nehmen, aber was ich vorhin sagte, man hat so die Lösungen irgendwie da. Und manchmal denkt man, naja, aber vielleicht sollte man auch manchmal Grenzen überschreiten, damit der andere es überhaupt erstmal spürt, was es für Möglichkeiten eigentlich gibt oder erfährt. Aber das ist total schwierig.
Das erfordert halt echt viel Feingefühl und schon irgendwo auch Menschenkenntnis oder ich würde es fast eher Situationskenntnis nennen.
Ja, das stimmt.
Weil ich würde nicht sagen, dass jeder in jeder Situation gleich reagiert, aber es gibt ja Situationen, wo die meisten zum Beispiel Trauer, ne? Das entsteht ja, da gibt es halt Situationen, wo das immer entsteht, ne? Mhm. Und da hat man ja dann so Ideen, wie der andere reagieren kann. Also ich glaube, wenn man ganz viele Situationen hat, hat man das halt so parat. Mhm. Aber dann halt den Punkt zu finden, okay, das ist jetzt aber immer noch ein eigenständig denkender Mensch, ne?
Ja.
Also ja, ich weiß, was du meinst. Das ist halt...
Du sollst nicht lachen. Hier wird nicht gelacht.
Das ist ein ernster Podcast.
Was? Ein ernster Podcast? Ach so, habe ich jetzt nicht verstanden.
Jetzt habe ich aber auch den Faden verloren.
Das macht nichts. Nee, es ging um die Ernsthaftigkeit des Menschen, bitte zu respektieren.
Ja, das ist ja, das ist ja auch Eigenreflexion, ne? Das ist ja, ich erwarte ja auch, wenn ich im Krankenhaus liege oder beim Arzt bin, dass ich meine Vorstellungen zuerst anbringen kann oder zumindest nach meinen Vorstellungen agiert wird.
Ne? Ja, ja.
Und das sollte man sich immer wieder hervorrufen, dass im besten Fall derjenige noch eigenständig denken kann und seine eigenen Gedanken hat, sei es jetzt Tabletten zu nehmen, dann nehme ich die eine, nehme ich die nicht eine. Ne? Und da kann man 100-mal sagen, Studien belegen, aber wenn sie das nehmen, dann leben sie 5 Jahre länger. Mhm. Das ist dem doch aber in dem Moment egal. Mhm. Na? Also es ist ja auch wie, wenn man Operationen anbietet, wo man sich manchmal denkt als Pflegekraft, boah, hast du zwar einen Tumor, aber ob wir den jetzt rausoperieren oder nicht, das ändert an deiner Lebensqualität. Mhm. Also du lebst jetzt mit dem Tumor vielleicht noch 5 Jahre gut und ohne den Tumor dann 10 Jahre schlecht.
Na? Ja, das stimmt. Und ja, vielleicht kommt das eben auch daher, wenn so Patientinnen so überfordert sind mit der Situation und dann fehlt noch die umfassende Aufklärungsarbeit, dass die Unsicherheit dann bei manchen natürlich bewirkt, dass sie sich irgendwie so, distanziert verhalten vielleicht zum Team. Also können wir auch vorstellen, oder zu Mitpatienten, oder?
Naja, distanziert dann vielleicht auch, weil es ja auch eine Vertrauenssache ist, ne?
Ja,
du gehst ja, in den Krankenhaus und vertraust demjenigen, weil die ja die Experten sind, oder die Expertinnen. Und dann wirst du ja irgendwie hintergangen, wenn du nicht ausreichend aufgeklärt wirst, ne?
Mhm.
Also kann ich mir halt vorstellen, dass das bei vielen auch so ein Vertrauensbruch ist. Also für mich jetzt, wenn ich so darüber nachdenke, wäre es halt ein Vertrauensbruch, ne? Wenn mir irgendwelche Komplikationen, die vielleicht nicht so oft auftreten, aber die passieren könnten, und dann tritt die vielleicht bei mir auf und ich wurde darüber nicht informiert, dass das für mich ein Vertrauensbruch schon wäre. Ne? Also, wenn man das halt aus der Sache sieht, ist es klar, dass sich dann jemand nach einer OP, die vielleicht nicht so verlaufen ist, wie sie sollte, gut, man kann das immer nicht vorhersagen, ne? Das ist natürlich auch die eine Sache, aber dass man sich dann erstmal distanziert, weil du musst dann auch mit dem neuen Ich oder mit der neuen Situation klarkommen.
Ja.
Und ich glaube, viele sind dann damit überfordert, wenn dann jemand reinkommt, so wie wir, die dann gerne so mit ihren Skillkoffern kommen, ein bisschen überstülpend sind und sagen, ja, ich habe das und das.
Also, aber wir merken es noch.
Ja, wenn einer mal selbst, wie lange
noch. Immer besser. Ja, immer besser. Und trotzdem möchte ich dafür plädieren, dass man trotzdem seine eigenen Grenzen kennt und sagt, nee, an dem Punkt geht's wirklich nicht.
Und man darf das auch. Das
ja,
ist, also, das wird wenig kommuniziert in der Pflege.
Und das ist vielleicht der andere Punkt. Wir reden ja ganz viel davon, wie wir Patienten tolerieren können in ihrer Individualität. Und trotzdem finde ich es auch wichtig zu sagen, wenn man weiß, warum es für mich schwierig ist, also warum es was mit mir macht, dass man aber auch trotzdem sagt, nee, es geht aber wirklich nicht mehr. Also wenn das kommt bei mir zum Beispiel persönlich dann, das sind dann meistens wirklich Patienten, die grenzüberschreitend sind, auch körperlich.
Hm.
Und das dann wiederholt und vielleicht macht man dann noch ein Gespräch oder so. Aber es gibt dann definitiv einen Punkt, da geht es für mich nicht. Also dann kann ich den, dann will ich den nicht betreuen.
Und das ist dann deine Grenze, die du auch durchaus gern auch zeigen solltest.
Und die ziehe ich vor allem deswegen auch für, also nicht nur zu meinem Schutz, sondern auch für den Patienten, weil ich dann einfach die Pflege, die ich dann leisten kann, nicht das ist, was ich ja, unter normalen Umständen machen könnte, würde. Also ja, das ist dann einfach, das geht dann für mich nicht. Also mir, das ist zwar jetzt nicht so oft vorgekommen, aber das möchte ich mir dann schon zugestehen können. Und das, finde ich, könnten andere wiederum, und das hat vielleicht wirklich eben wieder was damit zu tun, wenn Kolleginnen so runterschlucken und aushalten, obwohl es vielleicht wirklich einen Grund gibt, das mal anzusprechen, klar und deutlich, und dass man sich, dass da eine Grenzüberschreitung stattgefunden hat, dass man das so runterschluckt und dann agiert man ja trotzdem distanziert zum Patienten und es macht es ja nicht besser. Also im Gegenteil, meistens bedingt das zueinander und dann ist das irgendwie so, so keine gute Pflegebeziehung oder keine professionelle vor allem.
Ja, also da, auch wenn du im Team das Gefühl hast, man ist der Einzige mit dem Problem zu dem Patienten zum Beispiel,
ja,
weil es von allen anderen runtergeschlupft oder runtergespielt wird oder ja auch immer kommt, das lernst du schon mit den Jahren. So. Also
stimmt,
dieses,
ja,
du wirst ruhiger werden,
ja, ja,
wo ich dann immer für
was,
mich so der Rebell in mir vor, ich will überhaupt nicht ruhiger werden, ich will mich das in 5 Jahren noch genauso aufregen. Und also weil ich einfach denke, ich würde dieses Feuer nicht erlöschen lassen, ne? Also
das so, Feuer der Pflege.
Also nee, weißt du, dieses,
ich weiß, was
also,
du meinst.
Dass mir das halt Spaß macht, ne? Weil wenn
ja
ich anfange, gleichgültig zu
ja
werden, dann glaube ich, ist man dann...
Richtig, weil Gleichgültigkeit ist eigentlich das Schlimmste, was uns passieren
ja
kann.
Und da denke ich immer, weil dann möchte ich mich darüber aufregen und manchmal auch in so einer Situation verlieren. Also ich bin ja auch eh so ein Typ, der, wenn er sich aufregt, dann tagelang aufregt und immer wieder über das Gleiche. Also wenn mich das so richtig triggert, dann habe ich da... Aber genau das macht ja das Individuum aus, ne? Also dass ich dann eben wie der Patient Individuum ist, sind wir das ja auch.
Genau, ja.
Dann können wir auch die schwierige Pflegekraft sein.
Das ist dann die nächste Folge.
Kleiner Spoiler.
Nein, aber das ist schon richtig. Wer sagt denn, ne, dass auch schwierige Zugehörige, sogenannte schwierige Zugehörige, die auch nur so eine Überforderung nach außen tragen? Und meistens sind das ja auch die, die weiter weg wohnen und immer mal zu Besuch.
Die halt nicht in der
Doktion. Und den Verlauf nicht wieder leben.
Genau.
Und vielleicht ist das auch das, was bei Patienten manchmal das Problem ist. Die haben zwar diese ganze Krankenhaushistorie, manchmal, wenn das so sehr komplexe Fälle sind. Übrigens, kleiner Spoiler, der Professor Dr. Fischer hat übrigens mit dem Begriff hochkomplexe Pflege ein Problem, weil er gar nicht weiß, was damit so, also er weiß schon, was damit gemeint ist, aber für ihn ist alles komplex. Also
jeder
Patient ist pflegerisch, genau, komplex. Es gibt keine einfache Pflege. Und ich musste darüber oft nachdenken. Also, aber das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema, aber trotzdem finde ich, in das Thema greift das schon mit ein, weil der hat schon recht. Also selbst wenn der vielleicht medizinisch gesehen jetzt nichts Großes ist. Also
ist jeder in seiner Psyche komplex oder in seinem
genau
Reisen, ne? Das stimmt.
Und hat vielleicht eben an den und den Sachen, kann man da pflegerisch irgendwie was.
Aber es ist eine Definitionssache. Also
ja,
es ist eine Definitionssache, wie ich hochkomplex definiere.
Genau.
Also definiere ich es auf medizinische, pflegerische Sicht, dann ist jemand, der viel Anwendung braucht, für mich komplexer als jemand, der nur viel Redebedarf hat, aber wenig Pflege im Sinne von Körperpflege zur Toilette begleiten.
Ja.
Also das finde ich eine komplette Definitionssache.
Genau, aber das nur mal so als, fällt mir dazu gerade ein. Weil ich gerade gedacht habe, wenn die Patienten eben mit diesen komplexen Krankheitslagen vielleicht so eine gewisse Zeit im Krankenhaus verbracht haben, dass die ähnlich wie die Zugehörigen zwar das an sich erleben, aber wir wissen ja auch, dass die zum Teil, um ihre Psyche zu schützen, ja auch Sachen anders verarbeiten oder so Stichwort Körperschemastörungen und sowas. Also wenn die gar kein Körpergefühl mehr so haben, dass sie genauso den Verlauf, dass sie nicht mal hinterherkommen. Also mit der, wenn man es jetzt wirklich mit einer eben Krebserkrankung ist, so der Klassiker irgendwie da, dass man den Verlauf, den die Krankheit nimmt, dass die Psyche gar nicht hinterherkommt und deswegen vielleicht zu unsicher werden und dann, ähnlich wie die Zugehörigen, auf Situationen so anspringen und dann denkt man, was ist mit dem los? Der ist aber heute wieder schwierig drauf. An die komme ich ja gar nicht ran.
Aber es kann ja auch manchmal, also ich sehe das manchmal auch als Schutzreflex von der menschlichen Psyche, ja. Wenn du zu viel schlechte Sachen hast, das ist ja voll cool von unserem Körper, dass der solche Sachen nach hinten schiebt und eigentlich ja erst dann wieder vorholt, wenn er denkt oder man denkt, jetzt hast du die Luft oder die Zeit, das zu verarbeiten.
Ja. Naja, ich meine, so gesehen, alles, was unser Körper für uns macht, ist zum Schutz.
Ja.
Man muss nur irgendwie, da wir ja ein denkendes Wesen sind, irgendwie erkennen, macht es gerade noch Sinn, dass diese Aktion mich schützt, die mein Körper gerade macht, oder ist sie angelernt aus anderen Zeiten? Weißt du, was ich meine?
Ja, na klar.
Also, und das vielleicht, und das finde ich so schade, dass wir natürlich in unserem Arbeitsalltag dafür wirklich A, nicht die Erfahrungswerte haben und B, nicht die Zeit, mal zu hinterfragen, was hat er denn schon mal für schlechte Erfahrungen gemacht? Vielleicht projiziert er ja auch was aus einer anderen vergangenen Erfahrung.
Aber das wird dann schon sehr. Also
ja, natürlich.
Also
das ist ja auch
das
nicht.
Kannst das du ja in 5 Tagen Aufenthalt, sag
ich. Nee, mal. Nein, das kann man nicht. Aber ich meine nur, um das so abzufangen. Natürlich muss man da keinen. Also um Himmels Willen, ich will da nicht die Therapeutenrolle einnehmen.
Nee, das nicht, aber es wäre einfach generell schön, mehr Zeit für das Rundum zu haben, für die
aber Ganze. Vielleicht wäre es eine Möglichkeit, zumindest wenn man so eine Situation hat, in dem ein Patient jetzt aggressiv reagiert im Gespräch, dass man das abfängt und nicht drauf eingeht, sondern sagt, haben Sie schon mal eine schlechte Erfahrung gemacht? In einem ähnlichen Bereich?
Genau.
Also mit XY oder so. Hm. Ich glaube, dann entschleunigt man das schon. Und das ist jetzt keine riesen Therapiesitzung dann, sondern das ist ja, das würde ich ja dann wirklich wissen wollen.
Naja, klar. Also ist ja dann auch authentisch und ernsthaft, ne?
Ja.
Also Stichwort ja auch wieder wirklich auch mal aushalten, ne? Auch mal vielleicht mal das Gewettere oder eine Aggression, also auszuhalten, wenn jetzt einer wirklich einfach mal das loswirft. Das geht uns ja manchmal auch so, dass du sagst, oh, ich muss das jetzt mal kurz und dann ist wieder gut, ne?
Ja,
und
genau.
Das verlangen wir von anderen, aber selber machen wir es selten oder nehmen uns, also mir geht es manchmal so, dass ich mir dann nicht die Zeit nehme, zumindest im beruflichen Kontext, das wirklich einfach mal sacken zu lassen oder einfach mal nur diese
abprallen lassen?
Der Prall. Zustand nach Frühdienst.
Ja.
Aber so generell kann man ja einfach sagen, der schwierige Patient, in dem Sinne kann man den nicht definieren, sondern es ist immer eine Situation, von der es abhängig ist. Es ist auch vielleicht, wie man selber gerade zu der Situation steht oder selber gerade in einer Situation ist. Ne? Je nachdem ist ja auch tagesformabhängig. Ne? Und wie wir es vorhin schon gesagt haben, schwierig wird es dann, wenn man an seine eigenen Frustrationsgrenzen oder emotionalen Grenzen stößt, wo man sich selber reflektieren müsste oder selber weiß, da komme ich eigentlich nicht weiter. Und wenn das dann ein anderer schafft, dich an diese Grenze zu bringen, dann ist man natürlich, sagt man, der andere ist jetzt schwierig.
Dann wäre vielleicht die abschließende Frage im Raum, was kann man denn eigentlich statt schwierig sagen?
Kann das nicht irgendjemand in irgendeine Kommentarspalte schreiben?
Wenn wir eine Kommentarspalte hätten.
Wir müssten einen Reddit eröffnen, dann könnte man.
Nee, aber tatsächlich tue ich mich ja auch mit dem Begriff schwieriger Patient schwer und würde es gerne neutraler formulieren, was aber trotzdem aussagt, dass es Gesprächsbedarf
wird. Schwierig ist halt diese Wertung, diese negative. Ja. Ne? Ich habe auch gerade überlegt, ich finde auch auffällig ist negativ behaftet.
Ja, total.
Also auffällig finde ich sogar noch schlimmer. Ne? Ist, ja, finde ich auch. Also, weil auffällig, da denkt man immer, ach hier, da stimmt doch irgendwas obenrum nicht.
Vielleicht können wir auch einfach mit dieser Frage dich erstmal im Raum stehen lassen und damit bis zur nächsten Folge, vielleicht fällt uns dann was ein.
Genau, vielleicht können wir nochmal darauf zurück. Also was wäre ein besseres Wort für schwierig?
In dem Zusammenhang.
Ohne Wertung. Ja. Das klingt gut. Ich sehe, wir haben uns jetzt eine eigene Hausaufgabe gewünscht.
Ja. Schön ins Mutti-Heft. Und ich möchte mit einem Bienchen haben, wenn ich das erfüllt habe. Ja, bitte. Aber wir können uns gerne helfen. Oder Joker einsetzen.
Telefonjoker geht auch.
Oder unsere E-Mail-Adresse. Ich habe übrigens eine E-Mail-Adresse für uns eingerichtet.
Du sagst mir jetzt.
Ja.
Nach. Wie lange machen wir das jetzt hier schon? Haben wir schon E-Mails gekriegt?
Nein. Also, wir verlinken natürlich die E-Mail-Adresse in den Shownotes und dann könnt ihr uns gerne eine Nachricht schreiben.
Ja, also wenn ihr ein super tolles Wort habt und wir versuchen das dann zu etablieren.
Genau.
Also, bis bald.